Detektor FM. Zurück zum Thema.
Sie hören Detektor FM, der Tag. Die ISIS-Miliz erobert immer größere Teile des Irak und die Regierung in Bagdad, die wirkt zunehmend überfordert mit dem Kampf gegen die hochgerüsteten Gotteskrieger. Bis zu 10.000 Mann stark soll die Terrororganisation allein im Irak sein. Die ISIS gilt auch als eine der reichsten Terrorgruppen der Welt und rekrutiert Dschihadisten aus diversen Ländern, auch aus Deutschland. Die Spitze der irakischen ISIS soll aber aus der alten Garde des Saddam-Regimes bestehen. Wie genau ist ISIS also strukturiert? Und woher kommen die vielen tausend Kämpfer? Das fragen wir heute im vierten Teil unserer Serie zum Irak-Konflikt, und zwar den Politologen und Irak-Kenner Asim El-Difraoui. Schönen guten Tag, Herr El-Difraoui.
Ja, schönen guten Tag.
Wir wollen ja darüber sprechen, was das für Menschen sind, die für ISIS in den Kampf ziehen. Vielleicht können Sie uns zu Anfang sagen, aus welchen gesellschaftlichen Schichten oder Gruppen kommen die denn eigentlich?
Das sind ganz klassische dschihadistische Gruppierungen, die aus ganz verschiedenen Milieus rekrutieren. Erstmal natürlich aus sunnitischen Irakern, die sehr unzufrieden damit sind, dass die Schiiten das Land regieren. Dann aus sunnitischen Syrern, die sehr unglücklich über das Assad-Regime sind und gegen das Assad-Regime, also die Assad-Diktatur kämpfen. Und zunehmend natürlich auch ausländische Dschihadisten, darunter arabische Dschihadisten. Dschihadismus ist eine Ideologie. Und natürlich, aber auch wie wir in Videos, zum Beispiel speziell aus Syrien, sehen, europäische Dschihadisten, Salafisten, die zu Dschihadisten geworden sind und die zum Teil auch aus Deutschland kommen. Und wie alle dschihadistischen Gruppen ist es dem Islamischen Staat gelungen, eine sehr effektive Propaganda aufzubauen, zumeist eine internetbasierte Propaganda mit Videos, wo zum Beispiel deutsch sprechende Dschihadisten junge Deutsche einladen, sich an dem gerechten Kampf gegen das Assad-Regime zu beteiligen, sie zu animieren, nach Syrien zu kommen, um dort zu kämpfen, weil dies der einzig wirkliche Weg sei, ein guter Moslem zu sein. Also ganz unterschiedliche Milieus.
Sie haben die ausländischen Kämpfer jetzt schon angesprochen. Da sind eben die, die rekrutiert werden, wie zum Beispiel bei den Deutschen, aber auch bei Tunesiern und Libyern, die einfach nach dem Aufstand dort ja weitergezogen sind, quasi in den nächsten Konflikt. Es gibt aber auch immer wieder Gerüchte über afghanische Taliban, die schon in den 80ern gekämpft haben, über Tschetschenen, die schon gegen die Russen gekämpft haben. Gibt es so eine Art internationalen Markt für Gotteskrieger oder Söldner?
Ja, es gibt ein internationales Dschihadismus. Ich würde es nicht Markt bezeichnen, aber der Dschihadismus ist eine internationale Ideologie. Man spricht ja auch oftmals vom globalen Dschihad. Der Dschihadismus hat eine ganz, ganz starke internationale Komponente. Es geht darum, das, was die Leute als Eroberer und Besetzer der muslimischen Welt sehen, also diese Eroberer, diese Besetzer zu vertreiben und das überall, wo islamisches oder muslimisches Territorium ist. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass Tschetschenen in Syrien kämpfen oder Saudis wiederum in Tschetschenien. Es ist wirklich eine internationale und als auch eine Ideologie selber, und das hält, nur die Ideologie hält diese ganz unterschiedlichen Menschen zusammen, die einen quasi globalen Anspruch hat. Wenn nicht global, dann zumindest selber als Verteidiger der muslimischen Gemeinschaft, der sogenannten Umma, in sämtlichen muslimischen Staaten sieht.
Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wer diese Menschen sind, die dort kämpfen. Vielleicht dazu, wie diese Organisation aufgebaut ist. Al-Qaida galt ja immer so als Mini-Terrorzellen, oder die waren der Hauptkern, dass also die Zellen unabhängig waren. Hier wirkt es viel gesteuerter. Ist das eine eher zentralistische Organisation?
Also der Islamische Staat hat sich ja von Al-Qaida abgespalten und ist im Moment mit Al-Qaida zentral, das heißt im historischen Kern von Al-Qaida, den man unter dem neuen Führer, dem Ben Laden, Nachfolger Ayman al-Zawahiri in Waziristan vermutet. Davon hat sich der Islamische Staat abgespalten. Aber Al-Qaida war nie eine homogene Organisation, außer wirklich dieses historische Al-Qaida, was man auch als Al-Qaida zentral bezeichnet, unter Ben Laden und jetzt Ayman al-Zawahiri. Es gab schon immer ganz viele Franchise-Unternehmen, Gruppen, die sich Al-Qaida angeschlossen haben, um sich dem Markennamen Al-Qaida bedienen zu können. Also Al-Qaida mit seinen gesamten Untergruppierungen war bis auf wenige Ausnahmen sehr, sehr wenig zentralisiert. Aber es gibt da alles Modelle. Es gibt hochorganisierte Bewegungen, die dschihadistische Bewegung, das ist jetzt auch das bessere Wort als Al-Qaida, die sehr hierarchisch strukturiert sind. Dann gibt es ganz, ganz kleine Gruppen, bestehend aus Zellen, die halt für das Terrorgeschäft in Anführungsstrichen zuständig sind. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Organisationsformen, je nach Land und auch Sicherheitslage, in der diese unterschiedlichen dschihadistischen Gruppen, die eine Ideologie teilen, operieren. Der Irak ist ein großer Sonderfall nochmal. Mir scheint, dass der Islamische Staat ganz alleine gar nicht in der Lage gewesen wäre, eine 2-Millionen-Stadt wie Mosul zu erobern oder auch eine der ehemaligen Saddam-Bastionen wie Tikrit, wo Saddam Hussein herstammte. Da wurden ganz andere Allianzen geschmiedet und dann nicht unbedingt dschihadistische Allianzen. Im Irak gibt es um ehemalige hohe Mitglieder der Baas-Partei, allen voran Ezzat al-Duri, unter Saddam stellvertretender irakischer Präsident, der höchste noch nicht gefasste ehemalige Bassist. Die haben eigene, fast nationalistische Gruppierungen gegründet, sunnitisch-nationalistische Gruppierungen, Milizen, die auch eine große Macht im Irak haben. Und diese sunnitischen Ex-Baas-Milizen scheinen sich mit dem Islamischen Staat verbündet zu haben und dessen militärische Erfolge erst möglich zu machen. Man muss sich vorstellen, Mosul ist eine fast 2-Millionen-Stadt, eine historische Stadt, einer der ältesten Städte der Welt, eine funktionierende Stadt. Da reichen auch 2.000, 3.000 Kämpfer nicht aus, um eine solche Stadt zu halten, wenn es nicht in der lokalen Bevölkerung eine ganz massive Unterstützung gibt, durch etwa Allianzen mit ehemaligen Anhängern des Saddam-Regimes, anderen sunnitischen Milizen und anderen hochorganisierten Gruppen.
Das sind quasi die Verbündeten, aber gibt es so ein zentrales, ich nenne es mal Exekutivkomitee, das die Taktik vorgibt und sagt, wir marschieren jetzt dort ein, wir machen das und Befehle weitergibt?
Es gibt natürlich, der Islamische Staat hat eine relativ zentralistische militärische Führungsstruktur, hat auch einen Anführer, der allen bekannt ist, al-Baghdadi. Und die Koalitionspartner, diese militärischen Koalitionspartner, also ehemalige Bassisten um Ezzat al-Din al-Duri, haben natürlich eine relativ hierarchische Struktur selber. Man muss sich vorstellen, das sind ehemalige Parteikader, wirklich kampferfahrene Armeeoffiziere. Natürlich gibt es da eine Kommandokette. Man weiß auch über Verhandlungen unter den zwischen den verschiedenen Gruppierungen, wo dann eine militärische Strategie festgelegt wurde. Zahlreiche hohe irakische Armeeoffiziere aus Tikrit, aus Mosul, sind sicherlich an den Kämpfen beteiligt und sind durchtrainierte Militärs, die wissen, wie Kommandoketten aussehen, die wissen, wie strategische Ziele aussehen, wie strategische Angriffe ausgehen. Und natürlich ist da eine Strategie dahinter.
Und gleichzeitig mit diesem eben professionell geführten Kampf führt ISIS ja im Internet eine Art Social-Media-Krieg. Also da werden Fotos verteilt von geköpften Menschen mit dann WM-Hashtags, um also in die Twitter-Feeds dann bei der Fußball-WM zu kommen. Wie professionell geht das dazu mit also dieser Außenwerbung und Außendarstellung, die man dort betreibt?
Also alle dschihadistischen Gruppierungen haben seit dem Geburt, was man als Geburtsstunde des modernen, Anführungsstrichen, Dschihadismus bezeichnet, dem Krieg gegen die Sowjets in Afghanistan, versucht zu kommunizieren, haben auch theoretische Konzepte zur Kommunikationspolitik, zu dschihadistischer Kommunikationspolitik entwickelt. Und über die Jahre haben die gesamten dschihadistischen Gruppen immer besser kommuniziert, immer professioneller. Die waren die ersten, die zum Beispiel das Internet vor ganz anderen Gruppen als Rekrutierungsinstrument benutzt haben, als Massenpropagandainstrument benutzt haben. Ihre Filme werden immer hochqualitativer. Und heute haben diese dschihadistischen Medienmacher einfach eine sehr, sehr große Erfahrung gesammelt, bekommen aber auch von der Führung eine sehr große Unterstützung. Dschihadisten sagen oft selber, der Propagandakrieg zum Teil wichtiger als wirklich militärische Operationen im Schlachtfeld. Die sozialen Medien sind das neue Spielfeld geworden. Dschihadisten sind so weit gegangen, dass sie jetzt mittlerweile eigene Twitter-Apps entwickelt haben. Also diese Professionalität ist gesucht und wird durch die Erfahrung, die die Dschihadisten in über 30 Jahren haben sammeln können, einfach auch ständig professioneller. Und da ist der Islamische Staat auch keinerlei Ausnahme. Alle dschihadistischen Gruppierungen probieren massiv Propaganda zu machen und stehen dem Medienkrieg eine ganz, ganz hohe Bedeutung zu.
Eben auch zur Rekrutierung. Sie haben das eingangs nämlich gesagt, dass es dann eben deutsche Videos gibt, um deutsche Kämpfer zu rekrutieren. Und der Verfassungsschutz, der spricht auch jetzt schon von über 100 Rückkehrern, die also wieder jetzt nicht nur von ISIS nach Deutschland zurückgekehrt sind. Jetzt unabhängig eben von dem Konflikt direkt im Irak, wie gefährlich sind diese rekrutierten, geschulten und dann zurückgebrachten Menschen für auch Europa?
Also ich meine, die letzten Attentate, die ja in Europa stattfanden, wurden zum Beispiel von Franzosen verübt. Natürlich haben gewisse dschihadistische Gruppen, und da muss man auch wieder unterscheiden, ein ganz großes Interesse dran, junge Europäer, die halt kein Visum brauchen, um in Europa frei zu reisen, zu rekrutieren und zu Anschlägen zu nutzen. Natürlich besteht eindeutig eine Gefahr durch Rückkehrer, dschihadistische Rückkehrer, die sich wirklich zum Dschihad des Terrors haben konvertieren lassen, nicht zu einem heiligen Krieg der Befreiung, sondern wirklich zu blindem Terror. Fast alle Attentäter, die aus Europa stammen oder aus dem Westen stammen, und Attentate auf westlichen Boden versucht haben oder sogar ausgeführt haben, haben Kampferfahrung oder zumindest Training in dschihadistischen Gebieten oder dschihadistischen Organisationen im Ausland gesammelt, sei es im arabischen Raum oder im afghanisch-pakistanischen Raum. Und die Gefahr ist jetzt für Europa sicher nicht lebensbedrohend, aber eine latente Gefahr. Es wird auch in den nächsten Jahren natürlich überall in Europa, und damit müssen wir bedauerlicherweise rechnen, immer wieder vereinzelte Anschläge geben. Der Dschihadismus oder der Dschihadismus, noch schlimmer, zum Selbstmord-Dschihadismus umgewandelt, bleibt eine Sicherheitsbedrohung, so gering sie auch sein mag, aber die Bedrohung ist da.
Woher kommen die Kämpfer der Terrororganisation ISIS und wie ist dieser aufgebaut? Das haben wir mit dem Politologen und Irak-Kenner Asim El-Difraoui besprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.